Am Sonntag jährt sich der Tag, an dem der schwäbische Schreiner Georg Elser ein Attentat auf Adolf Hitler versuchte, zum 70. Mal. Das Attentat im Münchner Bürgerbräukeller misslang. Früher als sonst hatte Hitler diesen Bürgerbräukeller schon verlassen, als die Bombe detonierte. Der Attentäter war zu diesem Zeitpunkt schon verhaftet worden. Er starb 5,5 Jahre später. Am 9. April 1945 wurde Georg Elser im KZ Dachau ermordet. Seine gedacht wurde lange Zeit praktisch gar nicht. Erst seit den sehr späten 60er Jahren begann man sich für diesen Schreiner Georg Elser zu interessieren. In den Kreis der großen deutschen Widerstandskämpfer wurde er bis heute nicht recht aufgenommen. Dieses zu ändern hat Helmut G. Hasis 1999 ein Buch veröffentlicht, das jetzt in vollständig überarbeiteter Fassung neu erschienen ist. Den Hitler jag ich in die Luft, der Attentäter Georg Elser. Guten Tag, Herr Hasis.
Guten Tag, Herr König.
Beginnen wir mit dem Attentat. Was genau geschah am 8. November 1939 in München?
Genau um 21.20 Uhr auf die Minute hatte Elser so eingestellt, weil man ihm gesagt hatte, Hitler redet immer von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Also um diese Uhrzeit, 21.20 Uhr, ist eine Explosion zu hören gewesen im Bürgerbräukeller. Die tragende mittlere Säule ist eingeknickt, auf der lag die ganze Stahlkonstruktion. Das Dach kam herunter und an der Stelle, wo Hitler 13 Minuten vorher geredet hat, war nur noch ein Schüttberg und unten waren schwere Stahlträger. Hitler und seine ganze Umgebung wäre ein Fall für den Friedhof gewesen.
Das muss eine technische und logistische Meisterleistung gewesen sein. Wie hat Georg Elser das gemacht, ohne fremde Unterstützung, soweit man weiß, dieses Attentat durchzuführen?
Er hat lange sich vorbereitet, er hatte studiert, hat den Ort kennengelernt. Das war ganz einfach, er sagte nur, die Kellnerinnen fragte er, wo wird unser Führer sprechen? Sie sagten ihm die Säule. Er hat gelernt vom Steinbruch, in dem er auch mal gearbeitet hatte, dass er immer unten am Boden anbohren muss und die Sprengung anbringen. Und dann hat er da 30 Tage lang hat er eine große Sprengkammer gebaut, 90 auf 60 sowas, und hat die vollgestopft in 30 Nächten, wie gesagt, langsam vollgestopft mit Sprengstoff. Die ist dann pünktlich losgegangen. Elser wollte da schon in der Schweiz sein. Er wurde leider in Konstanz verhaftet. Er ist in eine Falle, eine Lichtfalle der Grenzpolizei gelaufen.
Über diesen Georg Elser wurde wenig geschrieben. Er selbst hat praktisch keine Schriften hinterlassen. Sie beschreiben ihn, Herr Hasis, in Ihrem Buch, wenn ich das so sagen darf, fast inniglich. Wie kommt man als Biograf an so einen Mann heran? Wie kommt man seinem Innenleben, seinen Gefühlen auf die Spur?
Es war vielleicht günstig, dass ich diesen Auftrag vom Verlag bekam. Und zwar hat eines Tages jemand in den Verlag geschrieben, er hat sich beschwert, empört beim Lektor, dass in dem ganzen Verlagsprogramm nichts über Elser ist, sondern über Langweiler wie Goethe, Hölderlin, Schiller und so weiter. Und hat das verlangt und der Lektor befreundet mit mir, andere Bücher habe ich schon mit ihm gemacht. Der hat mich beauftragt, ich solle mal ein Gutachten machen, wie es auf der Marktlage aussieht, ob es wirklich da ist, stimmt, dass es nichts gibt und so weiter. Ich habe das dann eruiert, es war ein furchtbar schlechtes Buch da, sonst nichts. Und ich habe dann, je länger ich schrieb den Gutachten, desto heftiger kritisiert den Kollegen, den Saukerl vor mir. Und über den rüden Ton war dann der Lektor so herrlich humorvoll empört, dass er sagte, zur Strafe hat der Verlag beschlossen, du musst das Buch selber schreiben.
Was für ein Mensch war Georg Elser?
Er war ein schweigsamer, tiefgründiger, sehr intelligenter Handarbeiter. Ich würde ihn jetzt bei der neuen Fassung nach 10 Jahren später nicht mehr als einen roten Arbeiter betrachten. Er ist eher ein Handwerker, der deshalb die KPD gewählt hat damals, weil sie sonst keine Partei mehr für die kleinen Leute eingetreten ist, für soziale Verbesserungen. Aber er ist ein ruhig überlegter, technisch hochbegabter Handwerker, der, wenn er einmal sich etwas als Ziel vorgenommen hat, erst aufgehört hat, wenn diese Frage gelöst war. Und er hat vom Ersten Weltkrieg her einen Schock gehabt mit der Hungersnot in der Familie, mit der Zerstörung der Familie. Der Vater hat alles versoffen und Elser hat es auf den Krieg zurückgeführt. Er musste als der 11-jährige älteste Sohn die kleinen Kinder miternähren durch Landarbeit, durch Ackerarbeit und so weiter. Da hat er sich gesagt, das kommt nie mehr vor. Wenn es je sowas wieder in die Wege geleitet wird, werde ich verhindern, was ich tun kann.
Auch wenn ich Sie richtig verstehe, hatte er keine politisch-ideologische Schulung, er war kein Intellektueller. Nochmal gefragt, wie kam er dazu, Hitler für so gefährlich zu halten, dass er sich zum Tyrannenmord entschloss?
Also das eine ist, er ist so mit 22 Jahren in Bodensee gezogen, weg von der kleinkarierten schwäbischen armen Heimat auf der Schwäbischen Alb, kam in den Bodensee, das war gleich eine Befreiung. die Mutter los, den Vater los, die schreckliche Familie, und kam als Holzarbeiter selbstverständlich in das Klima der Holzarbeiter hinein, und das war immer links, das war immer rot, und hat dort in Wohngemeinschaft mit ihnen gelebt. Sie haben in einer Uhrenfabrik gearbeitet, das heißt, sie haben die Uhren ja erst mit einem Kasten versehen, sodass man überhaupt es verkaufen konnte. Die Uhrwerke wurden einzeln geliefert. Und da wurde er einfach erzogen in dem selbstverständlichen Milieu der Linken, die lange vor 33 gesagt hat, Hitler bedeutet Krieg. Und er ist einer der wenigen, die dies nicht vergessen haben. Und er hat Mittel gefunden, seine Absicht wirklich durchzuführen, wofür man ja technisch sehr hoch begabt sein muss und fleißig und dauerhaft, aber einfach ein Willen in sich, nichts mehr anderes ist wichtig, sogar seine Liebe ist draufgegangen und der Beruf und Geld, alles, um nur den Hitler zu bremsen, dass er den Krieg nicht fortführt.
Hatten die Nazis nach seiner Festnahme und dann später bei den Verhören, hatten sie eine Erklärung für dieses Phänomen, Georg Elser?
Die Ergebnis der Verhöre war schon durch Hitler diktiert. Es soll herauskommen, dass Elser ein gekaufter Agent der Engländer ist und die technische Logistik hat ihm angeblich geliefert Otto Strasser, ein linker Abweichler im Nazilager, der aber als einer der wenigen immer wieder aus dem Ausland Anschläge gegen Hitler versucht hat. Dieser Otto Strasser hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, hat es auch gesagt, abgelehnt und gesagt, ich würde mich gerne brüsten, aber es war nicht mein Mann. Die Nazis selber haben eigentlich nie herausbekommen, was sie herausbekommen sollten. Und so haben sie sich mit dem begnügen müssen, was wir an Gestapo-Protokoll haben. Und da sagt Elser ganz eindeutig, sein Motiv war, er will die soziale Lage der Arbeiter verbessern. Das Zweite ist, er will den Krieg verhindern oder wird schon begonnen, hat ein wenigstens weiteres Blutgießen verhindern. Das Tragische bis heute ist, nicht gelöst, ist die erste Frage. Er hatte auch sozusagen sozialrevolutionäre Ziele, die Verschlechterung der Lebensbedingungen der kleinen Leute soll gestoppt werden. Da ist wieder etwas im Gange zu unseren Zeiten, das ihm nicht gefallen würde.
Es war ja dann jahrzehntelang immer sehr herablassend vom, Zitat, einfachen Schreiner Georg Elser die Rede, als bräuchte man sich dann wegen dieser behaupteten Schlichtheit nicht weiter mit ihm zu beschäftigen. Inwieweit war die Tat, war die Person Elsers den Deutschen nach 1945 überhaupt bekannt?
Also das erste Mal ist das Protokoll erschienen mit dem genauen Wortlaut des Gestapo-Verhörs. 5 Tage lang ein umfangreiches Protokoll, jeden Tag so 8 bis 10 Stunden verhört, also 50 Stunden rund. Dieses Protokoll war nur eine Fachedition für Fachkollegen. Man hat nicht geworben dafür. Die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart hat nicht die geringste Lust, da was zu tun. Der Verleger hat sicher das auch nicht wollen. Dann kam noch ein Fachaufsatz in einer Zeitschrift, das auch niemand gelesen hat. Und die Generation der Historiker war ja alles noch so Tätergeneration. Es gab unter denen kaum Emigranten. Es waren Leute selber, entweder dabei waren als Soldaten oder deren Väter eigentlich mit Blut bekleckert waren. Die haben nicht die geringste Lust gehabt, dieses Protokoll zu lesen. Mir ging es übrigens auch so. Erst als ich den Auftrag bekam, habe ich das gelesen.
Und es war dann ausgerechnet der Begründer der Bekennenden Kirche, der Pfarrer Martin Niemöller, der nach 1945 das Ansehen Elsers und seiner Widerstandstat sehr, ja, man muss es so sagen, in Misskredit gezogen hat. Wie beurteilen Sie diesen, in Anführungsstrichen, Fall Martin Niemöller? Und nochmal die Frage, warum hatten Historiker und Leute aus dem Widerstand dann jahrzehntelang solche Schwierigkeiten, Elser und seine Tat wahrzunehmen und zu würdigen?
Die Widerstandskämpfer, die Geltenden, die bald Geltenden, ja, und die Historiker aus dieser Generation waren von den besseren Kreisen. Sie waren hatten erwartet, dass ein hoher General oder zumindest dann ein Offizier, ein Oberst oder sowas tut. Wer darunter ist, kommt nicht in Frage. Es gab immer kleine Nazi oder sonstige Vögel, die auch ein bisschen was gegen Hitler hatten. Die hat man nie ernst genommen. Wichtig waren eigentlich hohe Generäle und noch besser wäre, wie bei Stauffenberg, jemand mit blauem Blut. Eine Universitätsausbildung wäre gut oder hohe Verwandte im Militär. Und Elser entsprach dem allem nicht. Es hat niemand für ihn gesprochen. Er hat auch für niemand diese Tat übernommen, sondern nur für sich, nur für den Frieden, nur für Blutvergießen. Er hat sich nicht auf die Partei berufen, die war ja übrigens gegen solche Attentate. Hitler-Stalin-Pakt hat gegolten und deshalb ist er eigentlich in ein Niemandsland gefallen. Und jetzt erst, wo die Täter- und Mitläufergeneration ja dement ist oder begraben, jetzt erst wird der Weg frei. Es hat lange gedauert, aber jetzt, nach 70 Jahren, ist es deutlich zu sehen, dass er eine ganz eigenartige, wunderbare Persönlichkeit ist, die sich nicht eignet, auf die Fahne der Bundesrepublik geschrieben werden, sondern mehr auf die Fahne der kleinen Leute, die auch endlich mal etwas gelten.
Der Schriftsteller Rolf Hochhut fordert ein Denkmal für Georg Elser in Berlin. Unterstützen Sie?
Aber ja, wir werden uns bald treffen und ich entwickle schon Ideen. Kleinen Vorgeschmack dafür. Ich möchte, dass dieses Denkmal auch etwas von seiner handwerklichen Spezialität zeigt. Also ich möchte mich dafür einsetzen, dass neben ihm, dem Denkmal, eine Hobelbank steht und eine Stellsäge und andere Dinge, die er braucht. Und dann noch irgendwie einen visionären Blick, denn er hat tatsächlich visionäre Kraft gehabt, fast wie ein Prophet, dass er im Jahr 36, ab dem 36 langsam ahnt, dass Hitler auf einen Weltkrieg hinzugeht. Es ist ein Jahr, bevor Hitler sich geoutet hat im internen Kreis, im berühmten Hosbach-Niederschrift. Das war November 37. Weit über ein Jahr vorher hat Elser genau gemerkt, was er beobachtet hat. Das gibt Krieg und er wird schlimmer wie der Erste.
Vor 70 Jahren misslang das Attentat des Georg Elser auf Adolf Hitler. Ein Gespräch über Georg Elser mit Helmut G. Hasis. Sein Buch »Den Hitler jage ich in die Luft, der Attentäter Georg Elser« ist jetzt erschienen im Nautilus Verlag. Herr Hasis, ich danke Ihnen und alles Gute mit Ihrem Buch.
Bitte schön, tschüss nach Berlin.